Mir ist die Predigt von letzter Woche noch nachgegangen von, ich hoffe, es letzte Woche war, von Philippus zur Ewigkeit. Ja, dass wir, weil wir wissen, dass eine neue Welt kommt, weil wir wissen, dass ein ewiges Leben kommt, ändert das unsere Sicht, unser Leben heute. Und ich habe mich im Nachhinein und währenddessen gefragt, ja, was tatsächlich, was ändert sich dadurch? Also wie sieht sowas aus? Ein Leben, was vom Ziel her gedacht wird praktisch, von der Ewigkeit. Und das wollen wir heute machen. Wir wollen bei einem Spruch von Jesus anfangen und dann eben schauen, wie sieht sowas aus? Wie entfaltet sich sowas? Wie müssen wir da drüber nachdenken und vor allem in der Praxis, wie kann das funktionieren? Und wir fangen bei einem Spruch von Jesus an, der es in sich hat. Also haltet euch gut fest. Matthäus 10, Vers 38. Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Ich lese nochmal. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Zwei Anmerkungen dazu. Wie es bei Jesus üblich ist, benutzt er oft Bildsprache und hier darum auch. Ja, klar. Also bei dem Kreuz, da geht es um den Preis der Nachfolge. Jesus sagt, wer nicht bereit ist, den Preis zu zahlen, den man zahlen muss, wenn man mir nachfolgen möchte, der kann nicht mein Jünger sein. Du kannst nicht sagen, du folgst Jesus nach, willst aber den Preis nicht zahlen, den man dabei zahlen muss. Das Erste. Das Zweite ist, es geht nicht nur ums Märtyrium. Er sagt nicht nur, wenn du dein Leben für mich gibst, wenn du stirbst, sondern er meint, wenn du nicht bereit bist, dein Leben ganz nach mir auszurichten, dann wirst du nicht das ewige Leben erhalten, sondern die erhalten das ewige Leben und auch mehr Leben schon jetzt, die es für mich hingeben. Die bereit sind, ihr Leben unter meine Grundsätze zu stellen. Und es ist ja interessant, dass Jesus so ein hartes Wort eigentlich benutzt. Weil ich glaube, oft reden wir, wenn wir über Jesus reden, auch mit anderen Menschen, die vielleicht noch nicht Nachfolger sind, dann sagen wir das nicht so. Wir sagen, oh, Jesus nachfolgen ist wie ein Kreuz auf sich nehmen, römisches Folterinstrument auf sich zu nehmen. Ja? Jesus nachfolgen ist wie auf der Streckbank liegen. Wir sagen eher vielleicht sowas, ja, Jesus nachfolgen ist was Tolles. Aber Jesus benutzt diesen harten Ausdruck. Er sagt, wer ihm nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Und es ist ja auch so, oder? Jesus nachfolgen ist auch anstrengend. Ist nicht nur immer rote Rosen und Sonnenschein, so wie wir es heute haben. Sondern Jesus nachfolgen ist manchmal auch ein langer Winter mit Eisglätte. Das ist, was da vorkommt. Aber Jesus sagt, es lohnt sich. Warum? Weil ihr auf ein ewiges Leben zusteuert. Also weil es ums ewige Leben geht, deswegen lohnt es sich, das Kreuz auf sich zu nehmen. Deswegen lohnt es sich, ihm nachzufolgen. Deswegen lohnt es sich, die eigenen Vorstellungen, das eigene Leben unter sein Oberhaupt zu stellen, das er bestimmen darf. Weil wir diese Perspektive auf ein ewiges Leben haben. Weil wir wissen, da kommt noch was. Und das Wunderbare als alles, was wir hier haben könnten. Weil wir wissen, da kommt noch was viel Besseres. Ist nicht so schlimm, hier sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und es gibt auch keinen anderen Weg, sagt er. Es gibt nur diesen Weg, du musst sein Kreuz auf dich nehmen und ihm nachfolgen. Tun, was er sagt, leben, wie er gelebt hat. Was heißt das jetzt praktisch? Da sind wir ja im Prinzip beim letzten Mal, es war jetzt eigentlich nur eine Zusammenfassung von dem letzten Mal auch, wo wir stehen geblieben sind. Was heißt das jetzt? Das heißt zum einen, jetzt aus dieser Perspektive der Ewigkeit. Schau mal, in diesem Leben muss ich nicht versuchen, möglichst viel Freude rauszuhauen. Möglichst viel genießen, einfach das Leben genießen, sagen ja manche. Ich muss das nicht. Wir müssen das nicht. Du musst das auch nicht. Weil du weißt, der wahre Genuss, der kommt noch. Egal, was du hier erlebst, egal, wie schön das Leben hier sein wird, verglichen mit der Ewigkeit ist das alles nichts, ist gar nichts. Die Ewigkeit ist das Wunderbare, da beginnt das kostbare, das echte Leben. Und es dauert unendlich lang. Es hört nicht auf. Und deswegen können wir hier auch Dinge ertragen, die vielleicht nicht so schön sind. Deswegen kann ich hier mein Geld ins Reich Gottes investieren, weil ich weiß, zum einen, ich nehme sowieso nichts mit ins ewige Leben und zum anderen weiß ich, den Reichtum, den es dort gibt, der ist größer als jeder Reichtum hier auf der Erde. Deswegen brauche ich nicht die große Liebe hier suchen, versuchen, dass alle Menschen mich lieben, weil ich weiß, Gott liebt mich viel mehr und ich werde die Ewigkeit in seiner Gegenwart, in der Gegenwart seiner Liebe verbringen. Das echte, wahre Liebe. Und die kommt noch. Deswegen kann ich hier auf Dinge verzichten. Deswegen kann ich hier auf Karriere verzichten, weil ich weiß, meine Ehre ist sowieso vergänglich, die Ehre Gottes, die bleibt. Und die werde ich mal erleben im Himmel. Ich weiß nicht genau, wie wir damit angefangen haben, aber zu Hause haben wir damit angefangen, beim Abendbrot immer, dass ich, nicht immer, stimmt nicht, wenn ich da bin und wenn ich es über mich bringe, eine Geschichte aus der Bibel zu erzählen. Wir haben so eine Kinderbibel und da gehen wir so nach und nach gehen wir durch und ich erzähle immer eine Geschichte. Und gestern waren wir ganz am Ende angekommen und da ging es um das ewige Leben, ja, um den Himmel, passenderweise. Und dann habe ich mir ganz viele Playmobil-Figuren genommen. Mache ich immer so, ich nehme Playmobil-Figuren und spiele dann nach. Und habe ganz viele verschiedene genommen. Große, kleine, Männer, Frauen, was es halt alles so gibt. Und ganz viele Tiere, weil ich weiß natürlich, meine Kinder sind ja jetzt 3 und 4. Die lieben Tiere, also ganz viele Tiere. Dann habe ich die alle hingestellt und auch einen Löwen dazu. Und dann meinen sie, so, ist aber gefährlich, meinte dann Simone. Meinte ich, ja, eigentlich schon. Dann habe ich erklärt im Himmel, wie das ist. Weil ich im Himmel, da sind alle Menschen sind lieb. Da braucht ihr vor keinem Menschen Angst haben. Da werdet ihr nicht angeschimpft. Im Himmel, da sind auch alle Tiere lieb. Da könnt ihr auch mit dem Löwen kuscheln. Da habe ich geschwärmt, ah, mit dem Löwen kuscheln, das will ich mal. Und Tabea meinte, ah, mit Katzen kuscheln. Ja, wenn ich mit Katzen kannst du auch kuscheln. Beißen die nicht? Nein, die beißen nicht. Im Himmel wird nicht gebissen. Da habe ich erzählt und erzählt. Immer meinte Simone, ich will jetzt schon in den Himmel. Und ich, ja, genau, ich auch. So ist es, der Himmel ist viel besser. Und sie hat es verstanden und die beiden haben es verstanden. Und es war so cool. Und dann meint sie, warum können wir nicht jetzt schon in den Himmel? Ach, immer mit der Ruhe. Also ich gehe vor dir zuerst mal. Aber der Himmel ist wunderbar. So ist es. Und deswegen alles, was hier ist, ist nichts verglichen mit dem, was kommt, mit dem Himmel. Und die Kleinigkeiten, die wir manchmal aufgeben müssen für Jesus, sind auch nichts verglichen mit der Herrlichkeit, die kommen wird. Mit dem, was noch kommt. Ich habe einen evangelistischen Prediger kennengelernt, über also Internet, mir ein paar Predigten, Vorträge von ihm angehört. Der ist Rico Tice. Kann ich sehr empfehlen. Wenn ihr Englisch sprecht, er ist ein Brite, super cooles Englisch und er ist einfach ein cooler Typ. Echtes Englisch. Und der hat gesagt, er hat eine Methode, in Anführungsstrichen, wenn er mit jemandem ins Gespräch kommt und merkt, er hat vielleicht Interesse am Glauben, dann fragt er ihn einfach, wollen wir zusammen in der Bibel lesen? Das ist ein ganzes Ding. Dann sagt, komm, lass uns zusammen in der Bibel lesen und trifft sich mit den Leuten und liest halt in der Bibel. Die lesen einfach Markus-Evangelium, fangen so vorne an, lesen gemeinsam durch und reden dann drüber. Und er hat einen Mann kennengelernt, da hat er gemerkt, der hat Interesse am Glauben und hat ihm gesagt, wollen wir nicht zusammen in der Bibel lesen? Und der Mann hat aber ein ganz komisches Arbeitsverhältnis und er hatte immer nur um 10 Uhr abends Zeit. Er hatte nicht vorher Zeit, immer 10 Uhr abends. Da hat der Rico Tice natürlich geschluckt, hat er selber einen Arbeitstag, der muss morgens früh raus, hat er gesagt, okay, wenn du nur 10 Uhr abends Zeit hast, treffen uns 10 Uhr abends, eine Stunde zum Bibellesen. Und das hat er jede Woche mit dem gemacht, ein Jahr lang. Hat er Komfort geopfert? Hat er sich überwunden? Ich meine, das ist schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr alleine Bibel lest überhaupt um 10 Uhr abends noch. Geschweige noch mit jemand anderem, den du noch, das ist ja dein Gast, den musst du noch entsprechend behandeln. Und er hat es ein Jahr lang gemacht. Dann hat er sich bekehrt, der andere, und dann hat er gesagt, so, jetzt hören wir mal auf mit dem Quatsch hier, jetzt kommst du zu vernünftigen Zeiten, du suchst dir mal einen besseren Job und du kommst sonntags in die Kirche, dann unterhalten wir uns dort. Also er hat es dann doch, das Verhältnis dann wieder ein bisschen ausgebessert. Aber wisst ihr, das finde ich einfach so cool zu sehen, der hat es verstanden. Der hat verstanden, den Komfort, den wir jetzt opfern, das tun wir mit einem Blick auf die Ewigkeit. Nicht nur unser ewiges Leben, sondern auch das ewige Leben anderer Menschen, genauso, die auch Anteil daran haben sollen. Und deswegen können wir diese Dinge opfern. Ja, deswegen können wir können wir Komfort aufgeben. Genauso mit dem Zehnt geben. Natürlich gibt es immer Gründe, Geld zu behalten, aber wir investieren es ins Reich Gottes, weil wir wissen, es kommt was Besseres. Wir leben nicht für das Leben hier. Wir leben für das Leben, was noch kommt, in der Ewigkeit. Und so ist Gottesdienst. Das ist ein Leben, was gelebt wird für Gott. Ja, dazu fordert uns Jesus auf. Er sagt, stellt euer Leben in den Dienst Gottes. Jeden Tag, den du wach bist, jede Stunde, alles, was du tust, stell es in den Dienst Gottes. Das ist unser Gottesdienst. Das ist das, wozu Jesus uns auffordert und was wir tun sollen mit Blick auf die Ewigkeit. Jemand, der das ähnlich treffend auch formuliert hat, ist Paulus. Ein Brief an die Philipper. Da war er im Gefängnis und er wusste nicht so recht, wird er hingerichtet oder nicht. Also es war noch in der Schwebe. Und da schreibt er an die Philipper den folgenden Absatz. Er schreibt ihnen, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Ist genau das. Das Beste kommt noch. Ist genau das, was ich darum zu Simone gesagt habe. Ja, ich will auch zu Jesus. Ich würde auch lieber jetzt im Himmel sein, als hier zu euch predigen. Ich bin ehrlich. Aber wir brauchen uns. Jesus hat einen Plan. Wenn du hier jetzt noch sitzt, hat Jesus noch einen Plan mit dir. Das heißt, du musst noch durchhalten. Jetzt ist noch nicht die Zeit zum Ernten, jetzt ist noch die Zeit zum Ackern, zum Säen. Jesus hat noch einen Plan mit dir. Und den wollen wir natürlich umsetzen und nicht nur an uns denken. Aber, jetzt kommt das Aber natürlich. Das ist ja, vom Kopf her ist uns das klar, aber die Umsetzung, das ist das Schwierige, oder? Weil nur das theoretische Wissen, das führt uns ja nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn es dann darauf ankommt, das umzusetzen, dann wird es schwierig. Und mir hat mal sehr geholfen, eine Unterscheidung, die mir jemand erklärt hat, die es in der Bibel gibt. Die Bibel unterscheidet zwischen dem Herz eines Menschen und der Seele eines Menschen. Und zwar wie folgt. Das Herz ist nicht das, was wir so im Alltäglichen unter Herz verstehen. Wir verbinden mit dem Herz die Liebe, ja. Also sagt, das Herz wurde mir gebrochen oder ich habe mein Herz wurde mir gestohlen oder so. Wir verbinden es irgendwie mit Liebe. Ist in der Bibel überhaupt nicht, woran wir denken dürfen. Nicht nur zumindest. In der Bibel ist das Herz ist dein Personsein, das, was dich als Person ausmacht. Das ist der Sitz deiner Träume, das ist der Sitz deiner Ziele, die du im Leben hast, von dem, was dir wichtig ist. Das ist auch der Sitz deines Denkens. Deswegen heißt es zum Beispiel, dass Jesus sah, was sie an den Herzen dachte. Ja? Oder an einer anderen Stelle, mein Herz hält dir vor dein Wort. Es ist nicht ein Gefühl, sondern es ist eine Sehnsucht, die ausgedrückt wird. Es ist ein Wunsch, ein Ziel, ein Traum, den jemand hat. Okay? Also das Herz dürfen wir nicht so sehr mit den Empfindungen gleichsetzen, sondern es ist was Grundlegenderes, was dich als Person ausmacht. Die Seele auf der anderen Seite hat verschiedene Bedeutungen. Manchmal wird die Seele einfach benutzt für den ganzen Menschen oder das ganze Lebewesen wird einfach als lebendige Seele bezeichnet. Das ist auch, also der Sitz des Lebens, aber in der Seele werden auch die Gefühle verortet. In der Schrift mal wieder, wenn von der Seele die Rede ist, das ist das Gefühl, dein Empfinden, was du gerade spürst. Okay? Und die beiden Sachen, die hängen oft nicht zusammen. Die können sehr unterschiedlich sein. Ein Beispiel. Wenn du schon mal eine Diät machen wolltest, ja, dann sagt dein Herz dir, wir müssen diese Diät machen. Ist gut, du hast zu viel Kilos auf der Waage, jetzt ist mal wieder Zeit, Kilos zu verlieren. Aber dann lacht dich die Schokolade an. Und deine Seele schreit. Denn die Seele sagt, aber nur einmal noch Schokolade. Dein Herz sagt, nein, bloß nicht. Halte durch, wir müssen das schaffen. Und dann schreibst du nachher auf den Einkaufszettel, wieder Schokolade kaufen. Ja? Das ist die Seele, ist das Empfinden, das, was du dir wünschst, was du in diesem Moment möchtest. Aber dein Herz ist das, was ein bisschen langzeitlich denkt. Okay? Das ist der Unterschied zwischen Seele und Herz. Und diese Unterscheidung, die hilft erstaunlich viel, wenn man sich die bewusst macht. Es gibt einen schönen Psalm, Psalm 42, das ist eigentlich so ein Dialog zwischen Herz und Seele. Und den könnt ihr gerne mal ganz lesen, zusammen mit Psalm 43, weil die zwei zusammengehören. Aber ich möchte mal nur ein paar Verse daraus lesen, weil die das so schön ausdrücken. Im Psalm 42 am Anfang, da schreibt der Dichter, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Tränen sind meine einzige Speise, Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Und es ist die Seele, die einen Ausdruck findet in diesen Zeilen. Die Seele, die sagt, ich sehne mich nach Gott, wo bist du? Und findet sehr krasse Worte dafür, sagt, meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Also ständig, der Dichter schreibt, er ist ständig am Weinen. Ständig ist er innerlich zerrissen unter den Bedrängnissen, die wir nicht genau erfahren, aber unter diesem Erleben. Ständig ist er im inneren Streit mit Gott. Fragt Gott, wo bist du? Und sogar andere fragen schon, wo ist dein Gott? Und ich hoffe, ihr kennt es, dieses innere Gefühl, wenn nicht nur andere sagen, wo ist denn nun dein Gott, sondern wir selber auch sagen, Gott, wo bist du in dieser Situation? Das ist die Seele, die schreit. Aber der Psalm geht weiter. Und zwar hat der Psalm eine Art Refrain, der sich mehrmals wiederholt. Und der lautet so: Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Und das ist die Antwort des Herzens. Sagt, Seele, warum bist du so bedrückt? Warte auf Gott. Du wirst ihm noch danken für seine Hilfe, für sein Angesicht, was dir hilft. Und diese Unterscheidung, wenn wir das im Hinterkopf haben, das hilft bei sehr vielen Fragen, die wir im Leben haben. Es hilft auch bei dieser Frage, was mache ich, wenn die Nachfolge von Jesus, wenn die anstrengend wird. Wenn ich vom Kopf her, vom Herzen her weiß, ich gehe, der Himmel kommt, aber meine Seele schreit leidet unter der Last. In letzter Zeit kamen ein paar Mal Leute auf mich zu, aus der Gemeinde, und haben mich gefragt, verschiedene Fragen, die haben immer eigentlich denselben Hintergrund aber gehabt. Zum Beispiel, darf man beten, auch wenn man eigentlich keine Lust hat? Also bringt das was, wenn ich bete, auch wenn ich eigentlich keine Lust habe zu beten, wenn ich müde bin oder was auch immer? Oder genauso, sollte man in der Bibel lesen, wenn man eigentlich keine Lust hat, Bibel zu lesen? Und meine Antwort, es geht genau in diese Richtung, lass uns mal Seele von Herz trennen erstmal, dass die Seele manchmal müde ist, das ist okay. Ja, wir sind nicht immer total voller Freude, irgendwie sprudelnd. Das ist in Ordnung. Die Frage ist, was sagt dein Herz? Das ist der wichtige Teil. Das Herz ist das Wichtige. Wenn du dann sagst, okay, ja, warum will ich dann trotzdem? Und sagst, na, ich möchte beten, weil ich möchte, dass andere Menschen denken, dass ich ein guter Beter bin oder was auch immer. Dann sage ich, okay, das ist eine schlechte Herzenseinstellung. Dann lass es lieber sein mit dieser Einstellung. Aber wenn du sagst, ich möchte beten, weil ich Gottes Gegenwart brauche, ja, dann ist okay, dann geh deinem Herzen nach. Es ist okay, dass deine Seele manchmal vielleicht hinterherhängt, aber dann folge dem Herzen. Das Herz darf dann gerne die Seele übertrumpfen, darf die gerne überstimmen. Schau mal, das ist der Grund, warum ich bei mir zum Beispiel, ich benutze einen Bibelleseplan. Ja, ich habe eine App und die erinnert mich immer, heute musst du Bibel lesen. Ich mache das nicht, damit Leute denken, dass ich toll Bibel lese oder so. Sondern ich mache das, weil ich weiß, wenn es nach meiner Seele geht, abends bin ich müde, dann mache ich das nicht. Und dann fallen mir andere Dinge ein, die ich machen soll und so weiter. Ich brauche diese Erinnerung. Ja? Ich helfe meiner Seele ein bisschen auf dem Sprung. Aber warum? Weil mir das wichtig ist. Weil ich in Gottes Wort leben möchte. Weil ich weiß, dass ich das brauche für mich. Deswegen möchte ich in der Bibel lesen und deswegen helfe ich dem nach. Deswegen können wir Seele und Herz voneinander trennen. Und das hilft uns bei solchen Fragen. Aber auch da, dann läuft es ja irgendwie wieder auf Disziplin hinaus. Ja? Weil irgendwo ist es doch dann Disziplin am Ende. Und die Frage ist, ob es nicht noch eine andere Lösung gibt. Für unser Problem noch eine Lösung, die ein bisschen, die auch unserer Seele weiterhilft. Die auch unserer Seele hilft. Und da ist interessant, was in dem Psalm steht. Wovon erwartet der Psalmist, wovon erwartet der seine Hilfe? Der erwartet die von Gott, der erwartet die vor allem von seinem Angesicht. Er sagt, wir würden eher Gegenwart sagen, ja, Gottes Gegenwart, dass er vor Gott stehen wird. Er sagt, Seele, warte auf Gott, du wirst vor ihm stehen und er wird dir helfen. Und ich glaube nicht, dass damit nur die praktische Hilfe gemeint ist, dass er einem aus der Not raushilft, sondern auch, dass er deiner Seele hilft durch seine Gegenwart. Dass da, wo seine Gegenwart ist, dass deine Seele berührt wird und aufgeholfen wird, du wieder frisches Wasser bekommst. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so ist Gottes Geist, der uns hilft in unserer Not. Und so ist auch nur das, was ich am Anfang gesagt habe, zu verstehen. Schon am Anfang habe ich gesagt, bewusst ein bisschen scharf formuliert, wir sollen unser ganzes Leben unter den Dienst Gottes stellen und auch auf Dinge verzichten, wenn es bedeutet, wir stehen im Dienst Gottes. Und vielleicht geht es dir so, das klingt erstmal furchtbar. Ja, das klingt ja wie ein furchtbar entbehrungsreiches, armes, karges, anstrengendes Leben. Und von außen kann das auch so wirken. Aber es nur, wenn wir die Rechnung ohne Gott machen. Wenn wir nicht erwarten, dass er uns hilft mit seiner Gegenwart, mit seinem Angesicht. Ja, ein Leben, was in dem Dienst Gottes steht, das kann nach außen kann das entbehrungsreich wirken, aber es ist ein Leben in Fülle. Weil du Gott erlebst. Weil Gott dir aufhilft, wo deine Kraft aufhört. Das ist ein Leben, was damit rechnet, dass Gott eingreift. Und was es auch erleben darf, dass Gott eingreift. Deswegen, wir brauchen Gottes Gegenwart. Wir brauchen sein Angesicht, was uns zu Hilfe kommt. In den ganzen Unwägbarkeiten, in den ganzen Schwere auch des Lebens, wo die Seele drunter leiden kann, dann brauchen wir Gottes Gegenwart, die kommt und uns hilft, die unserer Seele aufhilft. Weil manchmal das Herz dafür nicht stark genug ist. Manchmal unser Herz schafft es nicht, einfach die Seele zu übertrumpfen. Dann brauchen wir Gott. Ohne ihn dürfen wir die Rechnung nicht machen. Ohne ihn funktioniert Nachfolge gar nicht. Jesus Nachfolge muss in der Kraft Gottes geschehen. Und auch da wieder können wir noch mehr lernen von dem Psalmist, der den Psalm geschrieben hat. Was hat er gemacht, um Gottes Gegenwart, um Gottes Angesicht zu suchen? Er hat einen Psalm geschrieben. Er hat ein Lied geschrieben und Gott gesungen. Er geht in die Anbetung rein, versteht ihr? Der Psalmist, was er macht, ist, er schreibt ein Lied. Er ist in dieser Situation, wo es ihm schlecht geht, wo seine Seele schreit und sein Herz kämpft dagegen und die kommen nicht so richtig zusammen. Und er schreibt Gott ein Lied und singt Gott dieses Leid. Er sucht Gottes Gegenwart in der Anbetung, in der Musik, in dem Lobpreis. Und ich glaube, dass es so ein wichtiger Schlüssel ist. So, so wichtig. Zum einen, Musik hat einen Schlüssel zu unserer Seele wie kaum was anderes. Hat Gott einfach so eingerichtet. Ja, Kunst überhaupt hat einen Zugang zu unserer Seele, aber Musik hat den goldenen Schlüssel zu unserer Seele. Musik kann uns berühren, wo andere Sachen es nicht können. Ja? Deswegen brauchen wir das. Da reden wir noch gar nicht von Gott. Wir brauchen das. Wir brauchen Lobpreis und Anbetung. Das Erste. Das Zweite ist, noch mehr auch, dass auch ein Gottes Geist ist in der Anbetung. Ich kann es nicht erklären, ich weiß nur, dass die Schrift es sagt und dass wir es erleben. Wo wir Anbetung machen, da gesellt sich Gott dazu. Und wir brauchen das, wir brauchen ihn. Und es gibt noch einen dritten Grund, warum Anbetung wichtig ist. Und das geht jetzt mehr auch in die Richtung zu dem, was ich gepredigt habe. Die Anbetung, die führt uns zu einer Entscheidung hin. Und deswegen ist Anbetung auch wichtig. Deswegen ist wichtig, dass wir einen Gottesdienst nicht ohne Anbetung feiern. Wir können auch sagen, wir kommen zusammen, wir haben Gemeinschaft, wir hören eine Predigt und dann gehen wir wieder. Können wir auch machen. Wir streichen den Part mit der Anbetung. Aber Anbetung hat eine wichtige Funktion, dass es uns zu einer Entscheidung hinführt. Wenn ich morgens hier in den Gottesdienst komme, oft bin ich dann noch nicht voll da, ja, sage ich ehrlich. Es kommt auch immer wieder vor, dass wenn der hier vorne steht und die Einleitung macht, der den Gottesdienst leitet, dass ich vielleicht 50% mitbekomme. Weil ich in Gedanken noch woanders bin. Okay, ich tue Buße, ich sage nicht, dass es gut ist, ich sage nur, es ist so, es ist eine Feststellung. Und manchmal werdet ihr nicht sehen, weil ihr natürlich nicht um euch rumschaut in der Anbetung, ja? Aber wenn ihr rumschauen würdet, dann würdet ihr vielleicht sehen, dass ich manchmal hier vorne stehe mit den Armen und dann so. Und die ersten 2, 3 Lieder. Manchmal brauche ich wirklich 2, 3 Lieder, wo ich nur stehe und nicht schlafe, sondern bete innerlich. Weil meine Seele aufgewühlt ist, weil ich merke, mich beschäftigen Dinge. Es gibt vielleicht Sachen, die schlecht laufen. Es gibt vielleicht Menschen, wo ich eine Not für habe innerlich, weil es denen schlecht geht. Irgendetwas beschäftigt mich und ich bete, ich bringe dieses seelische Leiden, ich bringe das vor Gott. Sag mir, Herr, wo bist du? Dieser ersten Teil, wo bist du, Gott? Wo bist du in diesen Nöten? Und es ist gut und wichtig, dass wir das machen, wirklich. Es ist wichtig, dass wir unsere Seele ausdrücken. Das Ziel ist nie, dass wir so tun, als ob schlechte Dinge nicht passieren. Sondern die schlechten Dinge, die bringen wir vor Gott, das ist das Ziel. Wie es im Psalm auch, er bringt seine Not vor Gott. Aber wichtig ist dann auch, dass wir zum zweiten Schritt kommen. Und da hilft die Anbetung. Wenn ich dann nach 2, 3 Liedern, braucht es bei mir manchmal wirklich, vielleicht ist es bei euch schneller, dann herzlichen Glückwunsch. Es ist kein Wettbewerb, ich sage nur, wie es bei mir ist. Nach 2, 3 Liedern, irgendwann fällt mir ein, aber ich will Gott anbeten. Dann wird mein Herz wird langsam wach. Weil ich weiß, Gott ist gut, auch in den ganzen Dingen, die noch da sind. Auch in dem Ganzen, was vielleicht schlecht läuft. Und ohne, dass Gott alle Probleme gelöst hat. Ja, die Probleme sind alle noch von Anfang der Anbetung, sind alle immer noch da. Aber mein Herz wird wach und ich merke, wie der Psalmist, Seele, warum bist du so betrübt? Warte doch auf Gott. Und das ist so wichtig, dafür ist Anbetung so wichtig, weil es uns zu dieser Entscheidung hinführt, zu sagen, Moment, ich singe ja gar nicht, weil es mir gut geht. Darum singen wir nicht. Wir singen, weil wir Gott anbeten wollen, weil er gut ist. Darum singen wir. Darum singen wir ihn, weil wir einen Grund haben, auch wieder einen Blick aufs ewige Leben. Wir wissen, dass Gott gut ist und dass er herrlich ist und dass er gnädig ist und dass er barmherzig ist. Und aufgrund all dieser Dinge, darum beten wir ihn an. Und die Anbetung im Gottesdienst, sie führt uns an diesen Punkt, die sollte uns immer wieder an diesen Punkt führen. Dass ich sage, egal was gerade los ist, egal ob die meine Lieblingslieder spielen, egal ob ich die Lieder überhaupt kenne, Gott, ich will dich anbeten, ich stehe vor dir mit erhobenen Händen, um dich anzubeten. Weil ich weiß, dass du gut bist, dass du groß bist, dass du herrlich bist. Und dann kann meine Seele innerlich immer noch schreien. Aber mein Herz darf auch zur Sprache kommen, soll auch zur Sprache kommen. Darum machen wir das. Nicht darum, aber das ist ein wichtiger Teil davon. Dass wir in die Anbetung gehen und Gott diese Dinge zusingen, weil er würdig ist, die Anbetung von uns zu empfangen. Ein Beispiel. Und das ist dafür wichtig, das ist nämlich diese Unterscheidung. Wir haben heute früh gesungen in dem Lied, erste Lied, ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. Das ist ein Glaubensstatement. Ja, ich sage nicht, in meinem Haus gibt es immer Freude, da streitet sich nie jemand, weil Jesus in unserem Haus ist. Fertig, ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. Das ist nicht die Aussage. Die Aussage ist, Jesus, ich weiß, du bist da und deswegen habe ich Grund zur Freude. Und heute ist meine Seele vielleicht nicht so. Heute sagt vielleicht meine Seele, oh, bei uns zu Hause, Aber ich singe das trotzdem, weil aus dem Herzen heraus. Ja, weil das Herz darf auch zu Wort kommen. Deswegen singen wir solche Lieder. Und deswegen kannst du solche Lieder auch singen, wenn deine Seele bedrückt ist. Kannst du trotzdem. Darfst du trotzdem und solltest du trotzdem, dass dein Herz deine Liebe zu Jesus ausdrückt. Und das ist eigentlich das Wichtige daran. Und es gibt eine spannende Sache dazu. Nämlich, dass wenn wir das tun, dann erleben wir Gottes Angesicht, dann erleben wir, dass unsere Seele auch Frieden bekommt. Wo das Herz vorgeht in die Anbetung, kommt der Heilige Geist und schenkt seinen Frieden. Ist sehr, sehr interessant. Es gibt im Neuen Testament mehrere Stellen, wo Paulus in den Briefen schreibt, der Friede Gottes sei mit euch. So, die Empfänger segnet. Zum Beispiel Philipperbrief kennt ihr, ganz bekannte Stelle. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wisst ihr, was direkt davor steht? An mehreren Stellen im Neuen Testament, direkt bevor so ein Friedenssegen steht, steht, seid dankbar. Sagt, seid dankbar und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen. Die Anbetung und die Dankbarkeit, die schafft auch eine neue Realität in unserer Seele. Dass Gottes Geist kommt und seinen Frieden schenkt. Und den kannst du nicht machen. Du kannst dir das auch nicht einreden. Es geht nicht darum, dass wir, wie gesagt, dass wir so tun, als ob alles okay wäre, sondern dass wir uns öffnen der Gegenwart Gottes und zulassen, dass er unsere Seelen berührt. Durch seinen Geist, den Frieden, den nur er schenken kann. Aber es ist natürlich nicht der Grund, warum wir Anbetung machen. Das ist ein Vorteil für uns in der Anbetung. Der Grund, warum wir Anbetung machen, ist, weil er es verdient. Anbetung muss immer aus einer Liebe zu Gott kommen, aus einer Liebe zu Jesus. Weil wir erlebt haben, in unserem Leben erlebt haben, wie gut er ist, wie viel er neu machen kann, wie groß seine Liebe zu uns ist, wie groß seine Gnade ist für Menschen. Aus dieser Liebe, die immer wieder mehr wird und je mehr wir ihn erkennen, je mehr wir in seiner Gegenwart stehen, aus dieser Liebe heraus gehen wir in die Anbetung. Es gibt einen christlichen Philosophen, der hat einen Text geschrieben mit einem sehr schönen Titel. Der Titel lautet, nur der Liebende singt. Nur der Liebende singt. Gesang aus dem Herzen kann nur kommen, wenn du Jesus liebst. Dafür musst du ihn zuerst kennenlernen. Wenn du das nicht sagen kannst, dann ist heute der richtige Zeitpunkt. Wenn du nicht sagen kannst, ich möchte Jesus singen oder ich liebe Jesus, dann ist Zeit, dass du ihn kennenlernst. Wenn du ihn kennenlernst, dann wirst du ihn lieben lernen. Wenn du ihn lieben lernst, dann willst du ihm auch singen. Und so schließt sich der Kreis ganz zum Anfang. Es ist die Liebe zu Jesus, die Liebe dadurch, dass wir ihn kennenlernen durften, die uns in die Anbetung hineinführt, die uns dazu führt, aus dem Herzen, egal wie es uns geht, aus dem Herzen zu singen, Jesus, du bist so gut. Und weil wir das tun, wo wir das tun, da kommt der Friede Gottes dazu. Da kommt seine Gegenwart, sein Angesicht und hilft auch unserer Seele auf. Dass wo das Herz vielleicht den ersten Schritt gegangen ist, dass die Seele hinterherkommt. Dass die Last, die wir innerlich haben, dass die gelöst wird. Und das wiederum ist nötig, dass wir unser Leben in Gottesdienst stellen können. Wenn wir das nicht haben, dann funktioniert es nicht. Schlimmste, was du machen kannst, ist zu versuchen, irgendwie so halb-halb dich ganz hingeben und seine Kraft und seinen Trost und seine Ermutigung empfangen. Das ist das, was er für uns will. Um uns da praktisch auch weiter zu helfen, habe ich eine pastorale Verordnung für euch für die kommende Woche. Jeden Tag mindestens ein Lobpreislied. Such dir ein Lied aus. Ich glaube nicht, dass Gott sagt, das Lied finde ich nicht so gut. Such dir ein Lied aus. Du kannst, wenn du ein Instrument spielst, spielst du ein Instrument dazu. Du kannst, wenn du Musik anmachen möchtest dabei, wenn du nicht nur vor dich hinträllern willst, dann machst du Musik an, Kopfhörer, egal wie. Ist völlig egal. Aber wenigstens ein Lied am Tag. Egal wie es dir geht, das ist der wichtige Punkt. Darum geht's. gerade wenn du sagst, ich habe keine Lust, umso wichtiger, dass dein Herz zur Sprache kommt, auch wenn deine Seele es nicht will. Und vielleicht merkst du dann, wenn du mit dem ersten Lied anfängst, du willst nicht aufhören. So ging es mir in letzter Zeit. Dann merkst du, ich mache jetzt noch ein bisschen weiter, ist einfach so schön. Um unserer Seele auch aufzuhelfen. Amen.